Die Fußball-Europameisterschaft ist in ihre vorentscheidende Phase getreten. Wer jetzt verliert, ist raus. Um Gewinner und vielleicht auch Verlierer rund um den Fußball geht es in dieser knappen halben Stunde, zu der Sie Gerd Dehnel herzlich begrüßt. Willkommen. Fußball und Wirtschaft, das ist dank Kommerzialisierung des Spiels prinzipiell eine enge Symbiose. Werbung ist aus den Stadien nicht mehr wegzudenken, bei Großereignissen erst recht nicht. Weg von der klassischen Werbung hat sich diesmal ganz erfolgreich ein Unternehmen bewegt, in dem es Trikots verschenkt hat. Aber wirklich verschenkt? Ganz ohne Gegenleistung? Wirtschaftsreporterin Tabia Schoser hat sich diese Frage gestellt.
App runterladen, Handynummer und Adresse angeben und schon wurde ein kostenloses Fußballtrikot von Check24 nach Hause geschickt. Der Schriftzug des Vergleichsportals groß in schwarz-rot-gold auf die Brust gedruckt. Vor allem für junge Menschen eine willkommene Alternative zu dem offiziellen DFB-Trikot von Adidas, das fast 100 Euro kostet. Aber auch das Check24-Trikot hat seinen Preis, warnt Christine Steffen von der Verbraucherzentrale.
Das Trikot gibt es nicht geschenkt, sondern Verbraucher zahlen mit ihren persönlichen Daten. Das heißt, sie geben dort bestimmte Informationen an, Name und so weiter. Wenn ich das möchte, dann kann ich natürlich freiwillig bei sowas teilnehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Mir muss dann nur klar sein, dass ich eben nichts geschenkt bekomme, sondern am Ende das eine riesen Marketingstrategie ist und der Anbieter eben auch mit meinen Daten, die ich da hinterlasse, die ich da angebe, mit der App, die ich mir runterlade, sehr viel anfangen kann. Und das ist für ihn echtes Geld wert.
Diese Marketingstrategie hat sich Check24 auch ordentlich was kosten lassen. Rund 100 Millionen Euro soll das Vergleichsportal für die Aktion ausgegeben haben. Die Belohnung? 5 Millionen Menschen haben sich registriert und das Trikot bestellt. Und seit Wochen liegt die App auf den ersten Plätzen im App Store. Dass Check24 damit persönliche Daten einsammelt, ist aus Sicht von Marketingprofessor Michael Bernecker nicht weiter problematisch.
Viele Nutzer haben natürlich eine sehr klare Meinung auch dazu. Die sagen, Check24 tut was für uns, wir bekommen hier ein kostenloses Trikot. Ja, im Zweifelsfall hätten wir uns sonst für 120 Euro eins kaufen müssen. Und dafür gebe ich natürlich gerne meine Daten. Die Kernzielgruppe ist eigentlich gewohnt, sich mit Apps zu beschäftigen, Daten bereitzustellen und dementsprechend gibt es da eigentlich nichts Ungewöhnliches, was nicht auch bei anderen Apps alltäglich ist.
Besonders erfolgreich sei die Aktion auch deshalb, weil Check24 viel Geld in Werbung bei Social Media und im Fernsehen gesteckt hat. Dazu kommen Nutzer, die das Trikot quasi als Werbetafel tragen und privat über Social Media teilen. Mittlerweile ist das Trikot vergriffen. Bei eBay wird es noch gebraucht für bis zu 50 Euro angeboten. Dabei ist Check24 nicht einmal offizieller Sponsor der EM.
Die klassischen Sponsoren der FIFA EM waren dieses Jahr sehr zurückhaltend, zumindest was die Kommunikation hier in Deutschland anging. Das war bei anderen EMs und WMs deutlich intensiver. Und ja, da hat natürlich Check24 jetzt mit dem starken Kommunikationspaket und mit dem Trikot in eine Lücke reingestochen, die tatsächlich von den anderen Marken aufgemacht wurde.
Werbeaktionen während Fußballturnieren sind dabei nichts Neues. Aber Check24 hat neue Maßstäbe gesetzt.
Nicht gleich neue Maßstäbe, aber doch wenigstens einen deutlich erhöhten Umsatz erhofft sich auch die regionale Wirtschaft von sportlichen Großereignissen, wie eben der Fußball-EM. Gastwirte und Hoteliers zum Beispiel. Ob sie sogar die ganze deutsche Wirtschaft antreiben kann, das wollte Börsenreporterin Heidi Radwilas wissen.
Das Geschäft mit Trikots und Merchandising-Artikeln wie EM-Fußbällen gilt als Milliardenbusiness. Wie viel ein Event wie die Fußball-EM konkret in die Kassen der Sportmarken spült, ist unklar. Genauso sieht's bei den Einnahmen von Gastronomen, Hoteliers und dem Einzelhandel aus. An einen kurzfristigen Schub glauben viele. Bier, Snacks, Grillgut, das werde zum Fußball-Event mehr gekauft als sonst. Auch neue Fernseher hätten Konjunktur. Der Handelsverband HDE erwartet, dass die Europameisterschaft dem Einzelhandel einen Extraumsatz von 3,8 Milliarden Euro in die Kassen spült. Andere glauben nicht an eine Sonderkonjunktur durch das Sportevent, sondern teils an eine Verdrängung. Wenn Fußballbegeisterte eine Stadt bevölkern, bleiben vielleicht die üblichen Städtereisenden weg. Außerdem gibt Andreas Pohlmann vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft zu bedenken:
Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Das, was eine Familie ausgibt an Tickets für den Besuch eines Spiels, kann sie nicht mehr fürs Kino ausgeben oder für andere Freizeitaktivitäten.
Das Ganze könnte sich also für etliche Branchen als Nullsummenspiel erweisen. Auch mögliche Investitionen, unter anderem der öffentlichen Hand in Stadien und Infrastruktur, fehlten dann an anderer Stelle, betont Sportökonom Zimmermann vom ISM. Die Effekte, die Sportereignisse wie die EM aufs Bruttoinlandsprodukt haben, müsse man ohnehin mit der Lupe suchen. Das heiße aber nicht, dass solche Events nichts bewirkten, sagt Sascha Schmidt von der WHU Otto Beisheim School of Management.
Das haben wir ja schon beim Sommermärchen 2006 gesehen, dass wir uns dort als Deutscher, als ein weltoffenes, gut organisiertes und gastfreundliches Land aufgestellt haben. Und das führt natürlich zu internationalem Ansehen und kann ebenfalls dazu führen, dass man Deutschland als Reiseziel attraktiver macht und als Wirtschaftszentrum positioniert.
Der Wirtschaftsmotor hierzulande hat zuletzt gestottert. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in Deutschland um 0,3% geschrumpft. Auch deshalb leide Deutschland unter einer Art mentaler Depression, sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und er sieht die EM im eigenen Land als probates Mittel dagegen.
Die Hoffnung der Erwartung ist schon, dass wir in Deutschland hoffentlich bald einen Stimmungswechsel sehen, dass die Menschen wieder optimistischer werden, dass die Unternehmen wieder mehr positiv in die Zukunft schauen und sagen, ja, es lohnt sich, in Deutschland zu investieren.
Was der deutschen Wirtschaft einen nachhaltigen Boost bescheren könnte. Und das wäre ja dann vielleicht doch ein gewisses Sommermärchen.
Sind Fußball und Aktienbörse womöglich sogar ganz prinzipiell eng verwandt oder zumindest so weit vergleichbar, dass sich aus dem Geschehen auf dem Platz etwas lernen lässt für den Aktienhandel? Börsenreporter Volker Hirt hat auffällige Parallelen gefunden.
Wer sich im Fußball auskennt, hat's an der Börse leichter. Diesen Eindruck muss man bekommen bei den vielen Parallelen, die es gibt. Oliver Roth ist Chefaktienhändler beim Bankhaus Otto BHF, war Mannschaftskapitän bei Kickers Offenbach und Lizenzspieler bei Borussia Dortmund. Gewinnen und verlieren, das ist ja schon mal klar, passiert an der Börse täglich und bei jedem Fußballspiel. Und es gibt sogar eine erste, zweite und dritte Liga.
Es gibt den DAX, es gibt den MDAX, es gibt den SDAX. Und interessanterweise könnte man sogar innerhalb, wenn man beim Fußball bleibt und bei der Tabelle auch hier nochmal eine Champions League aufstellen, dann eben, sag ich mal, das breite Mittelfeld und dann auch immer einige Kandidaten, die gegen den Abstieg spielen.
In der Champions League spielen Aktien wie die von Apple, Microsoft, Amazon und zuletzt natürlich Nvidia. Aber auch im DAX sieht Jürgen Mollner Champions. Er war Fußballprofi beim 1. FC Kaiserslautern und ist heute Kapitalmarktstratege bei der Handelsplattform RoboMarkets. Er sieht das wertvollste deutsche Unternehmen ganz weit vorne, SAP.
Die waren mal 80 Euro, sind jetzt knapp bei 175 Euro. Die haben natürlich eine schöne Performance innerhalb der letzten Monate hinter sich. Und ich würde sagen, die spielen neben Siemens die SAP, das ist die Champions League.
Mitunter sind Anleger zum Zuschauen verurteilt. Ähnlich wie beim Fußball. Einen entscheidenden Unterschied sieht Oliver Roth dennoch.
Allerdings sehen wir natürlich nicht an der Börse 60.000 begeisterte Fans, die den Spezialisten zugucken, wie sie Kurse rechnen. Also auch da gehen die Vergleiche natürlich nicht immer 1:1 auf.
Aber, so Jürgen Mollner, es gibt billige und teure Plätze.
Wir haben ja Zuschauer, die Public-Sitze haben. Das sind dann eher die normalen Anleger. Und wir haben natürlich auch Business-Seats, das sind die Fondsmanager. Die sitzen eher mehr auf den teuren Plätzen, weil die bestimmen ja auch mit einer relativ großen Menge an Engagement bei den Aktien, wie weit die Kurse steigen oder fallen können.
Der Veranstalter des Profifußballs ist die Deutsche Fußballliga, kurz DFL. Da gibt es genaue Regeln, wer wohin auf- und absteigt. Auch da sieht Jürgen Mollner eine Parallele.
Die deutsche Börse entscheidet ja auch mit aufgrund der Reichweite, aufgrund der umgesetzten Umsätze, wer an dem DAX, MDAX und wie auch immer an der richtigen Stelle ist. Also natürlich kann man die deutsche Börse mit der DFL vergleichen.
Schluss jetzt mit den vielen Gemeinsamkeiten, denn schließlich gibt's im Fußball auch mal eine Pause. Spätestens nach der Europameisterschaft. Das gibt's an der Börse nur an den Wochenenden, wenn der Fußball dann mal wieder rollt.
Und wenn der Ball ausgerollt ist, stellt sich ehemaligen Profis die Frage, was tun nach diesem gut bezahlten Job, der nur eine begrenzte Zeit lang läuft? Smarter Umgang mit dem Ball zieht ja nicht automatisch smarten Umgang mit dem Geld nach sich. Börsenreporterin Antje Erhardt.
Sie sind jahrelang ausdauernd, diszipliniert und fokussiert. Doch in Sachen Geld ist es bei vielen Fußballprofis mit Disziplin und Ausdauer vorbei. Jeder achte Profifußballer soll nach seiner aktiven Karriere pleite sein. Das hat Ex-Nationalspieler Oliver Bierhoff analysiert. Er berät heute als Unternehmer Fußballprofis in Sachen Vermögensanlagen.
Es ist natürlich so, dass viele vermögende Leistungssportler relativ früh viel Geld erhalten, dann vielleicht in Anführungsstrichen den Wert nicht ganz verstehen, wie schwer es ist, dieses Geld zu verdienen und sich teilweise dann auch einen Kostenapparat aufbauen.
Im Alter schon von 30, 35 Jahren braucht man deshalb vor allem eins – Perspektiven. Die muss man rechtzeitig planen, sagt Jürgen Molnar. Er war Fußballprofi unter anderem bei Kaiserslautern. Heute ist er Börsenexperte. Sein Karriereende hat er zusammen mit seinen Beratern und seinem letzten Verein, damals Rot-Weiß Frankfurt, früh geplant.
Der hat mich dann geholt mit der Berufsperspektive Börse. Ich wusste, was Börse ist. Ich habe Bankkaufmann gelernt, aber ich bin dann auf das Parkett. Dort habe ich 1988 angefangen und war bis 2011 dort.
Offene Türen, eine hohe Bekanntheit, meist ein gutes Image. Die Topspieler haben auch entsprechend Kapital. Ist es da nicht einfacher, eine neue Karriere zu starten?
Natürlich ist es einfacher und ich denke mir allein jetzt schon auch, wie viele Türen sich jetzt schon geöffnet haben aufgrund meiner Bekanntheit, aufgrund meines Netzwerkes.
Sagt Oliver Bierhoff. Und viele einstige Profis zeigen, wie es gehen kann. Zum Beispiel Ex-Nationalspieler Philipp Lahm hat ein ganzes Portfolio an Start-ups und Unternehmen, in die er investiert. Mario Götze, der Deutschland 2014 zum WM-Titel geschossen hat, ist schon jetzt als aktiver Spieler in Dutzende junger Unternehmen investiert. Der ehemalige Nationalspieler Simon Rolfes hat die Torlinientechnikfirma Goal Control gekauft. Was brauchen also Unternehmer?
Du brauchst natürlich, wie auch im Leistungssport, du brauchst Disziplin, du brauchst natürlich auch Resilienz, gerade in schwierigen Situationen. Du darfst nicht glauben, dass es ein Selbstläufer ist und dass wir wissen, mit Drucksituationen umzugehen. Und da muss man halt fleißig sein. Das gilt im Sport wie auch im Unternehmertum. Es gibt keine Abkürzung.
Welt- und Europameister Uli Hoeneß gründete schon in den 80er Jahren eine Wurstfabrik. Sie beliefert heute die Allianz Arena, Spielstätte vom FC Bayern, bei dem Hoeneß heute Ehrenpräsident ist. Dagegen ist Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg von der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden als ihr Berater kürzlich vor die Tür gesetzt worden. Die Bank hatte Kredite an Profifußballvereine vergeben, doch damit hatte sie viel Geld verloren. Nicht jeder ist also zum Unternehmer geboren, das geht Profisportlern nicht anders als anderen Menschen. Im Unternehmertum gilt wie auf dem Platz. Disziplin, Qualität und Teamplay sind entscheidend für den Erfolg.
Auf den Erfolg einzelner Mannschaften oder Spieler setzen sie gar nicht erst. Die großen Firmen, die bei dieser Fußball-EM viel Geld für Bandenwerbung in den Stadien bezahlen, damit Millionen in aller Welt ihre Marken entdecken. Auch wenn es sich um eine Europameisterschaft handelt, sind auffällig viele Firmen aus China ganz vorn mit dabei. Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt gibt einen Überblick über die chinesische Werbeoffensive.
Deutschland fiebert mit.
Und nicht nur Deutschland und die Fans, auch die chinesischen Unternehmen, die die Fußball-EM als Werbeplattform nutzen. Groß mit dabei der chinesische Autohersteller BYD. Dieser hat bei der Europameisterschaft Volkswagen als Mobilitätspartner verdrängt und verkauft seit fast 2 Jahren Elektroautos auch in Deutschland. Ursprünglich ist BYD vor etwa 20 Jahren als Unternehmen für wiederaufladbare Akkus und Batterien gestartet. Diese wurden zum Beispiel in Digitalkameras und Handys eingebaut. Dann hat BYD angefangen, Elektrobusse zu bauen, Verbrennerautos, Hybride und schließlich auch Elektroautos. Vom reinen Verbrenner hat BYD sich mittlerweile ganz verabschiedet. In China ist die Marke BYD Marktführer. Der Hersteller liefert seine E-Autos inzwischen auch nach Europa und nach Deutschland. Dort fängt BYD klein an. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden in Deutschland seit Anfang des Jahres 777 Autos von BYD zugelassen. Damit liegt der Marktanteil in Deutschland bei 0,1%. Ein Werbespot des Elektronik- und Haushaltsgeräteherstellers Hisense, auf Chinesisch Haixin. Für die EM hat das chinesische Staatsunternehmen den deutschen Torhüter Manuel Neuer als Markenbotschafter für sich gewonnen, sowie den ehemaligen spanischen Nationalspieler Iker Casillas. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der früheren deutschen Kolonie Qingdao, einer Küstenstadt im Osten Chinas. Egal, wo man in China hinkommt, Hisense ist als Marke omnipräsent. Es gibt Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen und Waschmaschinen. Hisense ist schon seit einigen Jahren Sponsor beim Fußball. Der Chef der Hisense Group, Jia Shaoqian, ist überzeugt, dass dies die Marke im Ausland vorantreibt. Im März sagte er im chinesischen Staatsfernsehen CCTV, als wir die Europameisterschaft zum ersten Mal gesponsert haben im Jahr 2016, da lag unser öffentlicher Bekanntheitsgrad im Ausland nur bei etwa 30%. Nach den vergangenen beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sei der Bekanntheitsgrad im Ausland auf 60% angestiegen. Chinesische Firmen setzen auf den Wirtschaftsfaktor Fußball im Ausland. So bei dieser EM auch die chinesische Handymarke Vivo, der digitale Bezahlanbieter Alipay Plus und die Online-Verkaufsplattform AliExpress.
Eva Lambi-Schmidt über chinesische Werbung bei der Fußball-EM in Deutschland.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.